Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Gerätekunde. Daran erkennt ihr, ob die Maschinen in eurem Gym was taugen. Und Pin Squats. Der neue Gamechanger für Tiefe beim Kniebeugen.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinen reizenden Co-Hosts, Mr. Maximilian Rabe und Mr. Kona. Ich habe mir den Finger vielleicht gebrochen, Novak, an einem wunderschönen Sonntag. Sonntagvormittag und wir nehmen hier eine neue Folge für euch auf. Ich würde gleich mal nochmal eine kurze, bevor wir hier unsere privaten Sachen besprechen, einen kurzen Aufruf machen. Morgen, wenn ihr das hört, also am Donnerstag, nehmen wir eine Folge mit Marcellus Williams auf, seines Zeichens, Mr. Coach von Ashton Ruska und Bob Matthews, also World Champs in der 105er und in der 120 Kilo Klasse. Ashton Ruska auch zu Sheffield gestartet, Bob Matthews aufgrund von Formalitäten nicht gestartet. Also zwei Sheffield-worthy Athletes bei sich im Coaching, auch Teil des Powerlifting Now Teams, neben Sean O'Riega, Steve, Matt Cronin. Also wirklich hochdekorierter, extrem Elite-Coach, also für die Elite-Series morgen, nehmen wir mit Marcellus Williams auf. Könnt ihr mal sein Profil abchecken, ein paar Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ja, vielen Dank für eure Mitarbeit und jetzt hier Sonntagmorgen, Kona gähnt, er ist müde, hat ein Coolpack am Finger und erzählt uns jetzt, was eigentlich abgeht.
Boah, ich hatte gestern wirklich richtig gute Session, pausierte Deadlifts, waren richtig gut, Woche 2, schon mal 2,5 Kilo unter PR getrippelt, also das lief sehr gut und dann habe ich natürlich wie jede Woche meine 45 Grad Hyper Extension mit Kurzhanteln. Und ich fühle die gar nicht, ich fühle die seit Wochen nicht, die ist irgendwie, das ist einfach wirklich eine Arschübung. Aber ich mache sie halt trotzdem, weil manchmal muss man auch mal Sachen machen, die man nicht mag. Und dann habe ich, also ich mache die halt so mit 2,50er Kurzhanteln, links und rechts. Und eine Hyperextension hat ja nach vorne immer so, wie so Streben, dass sie nicht umkippt, dass du nicht, wenn du mit deinem Körpergewicht so nach vorne gehst, dass sie dann nach hinten einmal umfliegt. Und genau zwischen diesen Streben und der 50er Kurzhantel, die mir dann aus der Hand gerutscht ist, ist gestern leider mein linker Zeigefinger gewesen. Und ja, der ist dann...
Der war da mal an der Stelle.
Der war da wirklich mal. Ja, und dann ist der irgendwie richtig angeschwollen und dann bin ich erstmal...
Und was war mit deinem Zeigefinger? Ja. Auch was gewesen?
Ich würde sagen, jetzt wo er ab ist, hat er mehr Street Credibility bei den Piraten.
Ja. Vorfinger-Coder. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal die Woche mit dem Hook-Grip, glaube ich. Aber naja, nicht so schlimm. Ich werde irgendwie drumherum basteln. Schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe einfach, dass es vielleicht bis dahin auch schon wieder gut ist, dass ich zumindest mit Zughilfen heben kann. Aber jetzt habe ich halt hier so eine Schiene und kann den Finger halt gar nicht bewegen. Also
ja, die muss ab.
Der ist hier so auf Falks Bankdrück rum, bewegt er sich gerade.
Ja, wirklich.
Ich hatte diese Unterhaltung schon mal. Hast du Departed gesehen, Kona?
Die was?
Departed, den Film, wo DiCaprio bei der Mafia da hinkommt und dann muss er beweisen, dass er kein Hörgerät unterm Gips hat?
Nee.
Und das werden, ja, guck mal die Szene, das wird dann mit deiner Fingerschiene passieren am Deadlift-Tag, damit aufgebrochen.
Okay.
Dann, ja. Let's go. Aber um mal was Sinnvolles zu sagen, hast du mal Hyper-Extension, ich weiß, das ist eine Seltenheit, aber hast du probiert, mal Hyper-Extensions mit so einer Plate auf dem Kopf zu machen? Das sieht zwar doof aus, aber da kann man halt unendlich viel weniger Gewicht nehmen.
Hast du auch einfach noch ein viel höheres Verletzungsrisiko, ist auch wirklich geil.
Ja.
Wieso?
Das ist richtig cool. Also, mach das gerne. Also, habe ich auch schon probiert.
Und das cool. War's wieder mit den sinnvollen Beiträgen.
Aber erzähl mich weiter. Hast du eigentlich mal versucht, mit so einem richtig fetten Rogue-Gummiband deinen Hals zu strangulieren während der Hyper-Extensions? Das ist auch richtig geil.
Ich mache gerade immer noch so eine komische Übung für die Brust mit so einem Gummiband. Und ich habe jedes Mal Angst, dass wenn dieses Gummiband zufällig reißen sollte, was bei der wirklich hohen Benutzung von unseren Bändern im Gym ja echt schon passieren kann und auch immer mal wieder passiert. Wenn du
einen Bitch-Slap aus der Hölle abholst, Alter.
Wirklich, dass ich mir so eine Schelle gebe. Der Tag wird kommen.
Das kompletter Gymbetrieb und dann hörst du einfach dieses Schnalzen und so ein Schrei und auf einmal alles ruhig. Und die Kamera zoomt immer weiter raus aus dem Gym.
Ja, ich erinnere mich noch einmal, ich war auf der Bell Squad und wir haben ja diese Bell Squad, die Pit Shark. Und die lässt sich sehr, sehr schwer beladen. Und die Pit Shark hat einen eigenen Karabiner auch. Oder einen eigenen Gürtel mit einem Karabiner. Das ist so ein richtig fetter Haken, so ein richtiger Captain Hook Haken. Und der Karabiner allerdings ist auch richtig massiv gemacht. Aber es gibt immer wieder so Schlaue, die sich den Karabiner nehmen, um mit ihren 15 Kilo Chestfleiß dann wirklich ihr Seil da richtig zu sichern. Und deswegen war da ein kleiner Karabiner drauf.
Hast du das hast du schon mal komplett in der Folge erzählt, ne?
Habe ich das schon mal erzählt?
Ja, ultra geil. Recall, okay. Das Ding
mal. Das musst du die Pointe nochmal erzählen, für die es nicht gehört haben.
Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie so in den Lockout da gegangen, von nach oben. Und auf einmal reißt dieser Karabiner auf. Und so 300 Kilo Zusatzgewicht rauschen wirklich auf den Boden. Ich nehme die Kopfhörer ab. Das Gym ist komplett ruhig. Niemand macht irgendwas. Gefühlt guckt mich jeder an. Oben am Cardiogerät, unten bei den Beinpressen. Links, rechts, jeder guckt einfach zu mir und ein Bro von mir nur schreit von der Theke so rüber, kannst du vielleicht mal leise machen?
Nein.
Ja, das war auch so ein Ding.
Sorry, I can't.
Passiert den Besten und mir auch.
Ja, und dir auch.
Wir haben jetzt Berlin Strength, nachdem wir mal über die Leg Extension ein bisschen gemeckert haben, haben wir jetzt einfach eine neue Hackenschmidt. Und ich weiß, ein bisschen skeptisch, als ich die Fotos gesehen habe, weil die so sehr flach ist. So, weiß ich nicht, 45 Grad Winkel. Und dann eigentlich...
Ist die von Strength Shop?
Dass die ein bisschen aufrechter sind. Nee.
Welche Marke ist das?
Also die war so im 45 Grad Winkel. Und wenn die so flach sind, weiß ich nicht, habe ich erstmal gedacht, okay, das sieht aus, als müsste man das auch übelst beladen und weiß nicht. Und dann setze ich mich da rein. Und es war wie, als wäre ich in einem Mutterleib geboren. Es war halt so ein schönes Gefühl. Nein, die hat sich extrem geil angefühlt. Du kommst halt ganz runter, ohne dass du das Gefühl hast, dass deine Füße irgendwie im Weg sind, oder weil jetzt die Platte unten, wo die Füße draufstehen, extrem angewinkelt ist, kommst du halt komplett runter und du hast immer die ganze Zeit den Druck in den Quads drin. Und nicht das Gefühl, unten geht dir so der Drive flöten. Wisst ihr, was ich meine? Also super smooth resistance.
Hat mal irgendjemand ein Foto von dem Ding gemacht?
Nee, aber ich habe raufgeguckt, welcher Hersteller es ist und es ist einfach ein Nautilus-Hackenschmidt.
Ey, nee, Nautilus, die habt ihr doch bestimmt auch im Gym, oder?
Nautilus. Ja, wir haben auch.
Also ist das auch so ein Kombi-Gerät hier mit Beinpresse drin?
Nee, das ist nämlich der Hackenschmidt.
Was ist denn das für ein Kombi?
Und ja, nee, die ist mega gut. Also Nautilus macht ja viele gute Maschinen. Obwohl es wahrscheinlich immer ein bisschen abhängig ist, aber die war wirklich, waren wir alle begeistert. Also danke nochmal raus ans Berlin Strength. Und wir haben jetzt die neue Prototyp Strength Rock Combo da stehen, die auf der FIBO dann vorgestellt wird. Und dann kriegen wir noch ein paar mehr vielleicht, aber nur vielleicht. Ich habe mit Kian schon mal ein bisschen gequatscht. Und die haben sogar, wir hatten einen anderen Prototypen, glaube ich, bei der LM durften wir den halt schon testen. Und dann hatte ich als einzige Kritik, dass die Hooks, die Aufnahmen ein bisschen kürzer machen sollen. Und dann meinte er zu mir schon, jo, das haben wir gemacht. Und die ist richtig geil. Wir hatten mal so eine Kurzbank im Gym und die kannst du jetzt in die Kombo reinklinken als Bank. Also die neuen normalen Benches kannst du da halt adaptieren. Du kannst auch einfach diese Spotter-Dings wegklappen. Die ist relativ schnell auseinanderbaubar. Die ist relativ massiv und da dachte ich immer so, naja, okay, kann ich verstehen für einen Gymbetrieb, da willst du sie ja massiv haben und unbeweglich, aber ist dann manchmal ein bisschen sperrig. Das Ding kannst du aber komplett nehmen, komplett anheben, dass es hinten auf die Rollen pivotet und dann einfach durch den Raum schieben und wegschieben. Also mega geil. Das Pad von diesen neuen Bänken von Strength Shop ist einfach so grippig. Das ist so ein, fühlt sich an wie so eine Gummi-Leder-Mischung, keine Ahnung, und du klebst da einfach drauf. Brauchst keine Unterlage, irgendwas. Also Und die haben so ein verstellbar, das System, mit dem man die Höhe verstellt, ist halt nicht mit Pins, sondern einfach so zum Einhaken. Ich weiß nicht genau wie. Nee, du musst ja dann irgendeinen Pin haben. Aber es ist auf jeden Fall super easy. Das ist das einfachste System, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, muss ich sagen, Respekt, da haben die auf jeden Fall gezaubert so ein bisschen. Und ein gutes Vorbild gemacht. Und die wird sogar IPF-zertifiziert, was ich nicht gedacht hätte.
Kostet ja mal 1 Milliarde Euro, das IPF zertifizieren zu lassen.
Deswegen hat die auch gar nicht damit gerechnet. Ich hatte gefragt, naja, die wird ja wahrscheinlich dann nicht. Und er meinte, doch. Also bin gespannt.
Ich habe auch nur bei Strength Shop die, oder in Berlin Strength, ich weiß nicht, wer das in der Story hatte, habe ich die Story halt gesehen und fand, dass es eigentlich ganz anständig aussieht und habe mich jetzt gefragt, ob das jetzt ernsthafte Konkurrenz ist für die so restlichen Kombis, Kombos, die jetzt auf dem Markt sind. Wird sich zeigen, denke ich. Maxi wird es ja dann wahrscheinlich auf Herz und Nieren prüfen, falls das Ding im Berlin Strength stehen bleibt und kann es dann mal abchecken, ob das was taugt oder nicht, wäre natürlich nice.
Ich bin mal gespannt, ob die weiterhin so massiv bleibt.
Fähig?
Die Kombo.
Du nicht. Maxi.
Die Kombo.
Schön, schön, schön.
Nee, aber ist die weiterhin so massiv? Weil die bisherige war ja so ein riesiger, das war wie so ein Rogue-Verschnitt.
Ja, ja, Rogue weiß ich nicht, aber genau, die letzte war ja so eher ein bisschen, ich würde nicht sagen globig, eher kloppig. Und nee, die neue ist so ein bisschen ausgebuffter, bisschen filigraner. Aber okay. Halt vom Fundament meine ich halt, dass die noch sehr massiv ist. Du kannst ja, es gibt ja manchmal so Lightweight-Zeugs, die ist schon fester Stand. Aber ja, berichte ich euch dann mal. Und gibt ihr dann noch irgendwann auf der Website auftauchen. Also FIBO wollen die das irgendwie vorstellen und dann.
Mhm. Na, ist ja bald. Ja, ich habe letzte Woche mit einem Athleten ein Problem gehabt. Nee, diese Woche mit einem Athleten ein Problem gehabt, was man ganz pragmatisch gelöst hat und wollte mal fragen, wie ihr das handelt, wenn sowas auftritt. Der Dude, Shoutout an Max, der hat zum Kreuzheben diese Woche seinen Gürtel vergessen. Ich dachte sich so, ja gut, also ich fahre jetzt auch nicht nochmal nach Hause und hole meinen Gürtel, sondern mache meinen Primary Deadlift-Tag einfach beltless. Und klar ist schwer geworden und so und war dann auch anständig ermüdet hinterher, aber wir sind auch recht spät im Block. Deshalb dachte ich mir, okay, ist jetzt vielleicht auch ja nicht so schlimm. Hat das vorher mit mir abgesprochen und habe ich gesagt, na gut, also wenn du dir das zutraust, kannst du es gern machen. Ansonsten reduziere einfach und mach heute irgendwie eine Art Secondary Movement draus und wir gucken, dass wir dann im Laufe der Woche die Session nachholen oder verschieben das auf nächste Woche, ist ja dann auch egal. Und ja, der hat es einfach durchgezogen und war am Ende klar ein bisschen im Sack, aber hat seinen 42,5 Kilo Deadlift Single einfach beltless gehoben, wo ich mir dachte, also wenn ich jetzt meine, ja, wenn ich so einen Single, den ich mit Gürtel irgendwie at 6, 7 machen würde, jetzt einfach ohne Gürtel heben müsste, würde es wahrscheinlich einfach liegen bleiben. Also Respekt an der Stelle. Ja, wie handelt ihr das denn?
Muss sagen, prinzipiell bei solchen Sachen erstmal natürlich Kopf zusammennehmen und den Gürtel einfach nicht vergessen. Das ist natürlich Move 1. Ich wäre straight up wahrscheinlich zurückgefahren oder hätte dann halt wirklich jemanden gefragt, ob der mir seinen Gürtel ausleihen kann. Ich meine, dadurch, dass bei uns 1 Milliarde Gürtel rumfliegen, ist da auf jeden Fall irgendwas möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei ihm ist. Wenn er im Commercial Gym trainiert und da ist vielleicht 2 Powerlifter und der eine ist gerade nicht da, dann ist halt natürlich irgendwie scheiße.
Ja, so ungefähr ist es dort.
Ich muss ehrlich sagen, ich würde niemals sagen, dass dann dieselben Gewichte bewegt werden sollten, aber wahrscheinlich einfach trotzdem die RPE einfach im Vordergrund steht und wenn die RPE halt heißt, gut, dein Triple at 7 wird vielleicht 20 Kilo weniger, aber dafür beltless, dann ist der Stimulus ja trotzdem irgendwo gesetzt und das ist voll okay. Manche entdecken dann wirklich ihre absolute Fähigkeit, da mit Gürtel oder ohne Gürtel genauso gut zu performen, vielleicht nur minimal weniger zu performen wie mit Gürtel. Das ist dann auch ganz cool, da kann man sich dann auch mal fragen, wieso ist das so? Vielleicht benutzt er den Gürtel nicht richtig in dem Sinne oder vielleicht limitiert ihn der Gürtel. Also ist bestimmt auch interessant, aber grundsätzlich empfehle ich es jetzt auf jeden Fall niemandem, gerade spät im Block sein Equipment zu vergessen, weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen Momentum-Killer, aber vielleicht einfach auch nicht das, was man sich als Blockziel so gesetzt hat am Anfang.
Kommt so ein bisschen drauf an, welches Equipment, ne? Ich glaube, beim Gürtel geht es noch am ehesten. Obwohl es bei Beuge vielleicht auch unangenehm ist. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht sagen, mach deinen Primary Single ohne Gürtel dasselbe Gewicht, da würde ich es auch API-mäßiger machen. Aber ich weiß gar nicht, ich habe gerade nochmal überlegt, wenn man seine Sleeves vergessen würde.
Da wäre ich aufgeschmissen.
Ja, da würde ich schon echt okay finden. Also ich habe da auch mal große Schnauze, weil ich selber mal ohne Sleeves beugen musste und gemerkt habe, so, nee, okay, das ist, also nur schon, weil du es nicht gewohnt bist, du wirst so viel mehr Fatigue, glaube ich, generieren oder eventuell die Knie ein bisschen an, muss ja nicht verletzen sein, aber zumindest da unnötige Gelenkfatigue, weil ja, du aus der Kalten zum ersten Mal ohne Sleeves, also vor allem, wenn man vorher sehr stiffe Sleeves hat, sehr angewiesen auf die ist, kann das halt schon irgendwie nicht so cool enden. Ich weiß nicht, wenn man eher schlechtere Hebel hat und sowieso sehr langsam beugt, ist es vielleicht noch was anderes, so kontrollierter und man hat auch vielleicht vorher nicht so feste Sleeves. Aber ja, so kalter Switch ist da schon ein bisschen, da würde ich eher auch einen Secondary Day vielleicht draus machen. Und ja, beim Rest muss man sich irgendwie organisieren, würde ich auch sagen. Ne? Entweder fährt man nochmal zurück oder man muss dann halt damit leben und macht das Beste draus. Also man muss halt überlegen, okay, ich könnte jetzt die Session ausfallen lassen oder ich mache dann halt wenigstens noch das Minimum, was ich irgendwie reinkriegen könnte.
Ja, zu dem Sleeves-Thema, ich hatte, glaube ich, vor einem Jahr oder so, vielleicht noch ein bisschen länger her, hatte ich mal so eine Secondary-Squat-Einheit und dachte mir so, ja gut, mache ich die halt irgendwie in damals hatte ich noch so SPD-Sleeves, mache ich die einfach in denen und sonst halt immer in Instern gebeugt. Und ich habe irgendwie 200 aufgeladen und wollte die beugen und ich dachte wirklich, mir zerreißt es die Knie, Alter. Also das war wirklich komplett gestört, dieser Unterschied von Stiff-Sleeves zu quasi keine Sleeves. Brutal, ja, kann ich mich da nur anschließen bei Maxi. Fand ich schon sehr heftig. Ansonsten, ja, der Punkt, halt irgendwie ein bisschen sinnvoll und vernünftig damit umgehen, denke ich, ist immer so der sinnvollste Move. Heißt einfach abwägen, okay, welches Piece of Equipment habe ich jetzt nicht dabei, wie wichtig ist das für den Lift und ja, wie reagiere ich drauf? Also entweder halt Secondary Day oder ausfallen oder versuchen, das, den Stimulus, wie Kona gesagt hat, so irgendwie einfach ein bisschen leichter hinzubekommen. Finde ich, sind dann schon sinnvolle Wege und ich glaube, wenn eine Einheit mal in sowas passiert ja hoffentlich nicht so oft, wenn da eine Einheit mal von betroffen ist, ist das eigentlich, glaube ich, auch nicht so tragisch.
Habt ihr mal Klamotten vergessen? Also so Sporthose vergessen?
Na, ich hatte eine Zeit lang, da bin ich jeden Tag eigentlich in Jogger rumgelaufen, da war es dann auch nicht so schlimm. Ansonsten bisher nicht.
Eine Athletin musste mal komplette Session Deadlift und Bank in langen Hosen machen. Und ich hatte mal in Leipzig neulich bei, ist nicht so lange her, ach, da stimmt, hatte ich auch meine Skihose an. Und zum Glück hatte ich dann nur Rea Squats und hatte sowieso gesagt, okay, das ist so leicht, ich mache das alles ohne Sleeves. Und ey, das Gym halt beheizt, ne? Da kommst du aus der Kälte raus in so einer langen Winterhose.
Da war es auch wirklich noch kalt.
Ich habe mich da wirklich hingequält. Das war langer Tag und dann bin ich da abends noch alleine hin. Isa und Falk haben gesagt, nö, wir machen doch morgen. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck it, du beugst jetzt hier. Und ich musste wirklich halt, T-Shirt ging halt über die Hose, dann musste ich die Hose wirklich aufmachen und Hosenstall so leicht auf, damit die nicht sprengt, also damit ich halt runterkomme auf Tiefe. Und habe dann, bei der Bank ging's halt, ne, klar, war einfach nur arschwarm. Habe ich aber auch durchgezogen.
Hast du auch deinen Trenchcoat dabei?
Ne? Ja, ja, ich hab dann, das sehe ja natürlich scheiße aus, wenn ich nur mit der Hose und dann Trainings-T-Shirt, deswegen habe ich komplett im Mantel die ganze Session gemacht, klar.
Ich bin voll froh, ich habe mein ganzes Equipment halt in meinem Gym und ich komme eigentlich immer nur dann mit normalen Klamotten hin und manchmal habe ich dann noch irgendwie ein T-Shirt oder so halt fürs Gym an, aber ich habe jetzt immer für den Notfall mein Singlet im Gym auch hängen, falls ich irgendwie kurze Hose mal vergessen sollte oder so, aber ich muss sagen, ich drücke meistens sowieso dann immer in langer Jogginghose.
Hat einfach fehlt, aber bei euch ist auch nicht so warm gerade, ne?
Ja, es ist halt, also es wird jetzt langsam besser, jetzt so im Winter, wir hatten schon, wir haben halt so, ich glaube, 4 Heizstrahler gehabt, die wirklich den ganzen Tag, 24/7 laufen, dann geht's schon, dann war es schon angenehm, aber ich sag mal so, es war halt angenehm, um in einer langen Jogginghose und T-Shirt zu trainieren. Alles andere war dann schon ein bisschen frisch, gerade so bei der Bank, finde ich, kühlt man dann immer ein bisschen aus, wenn du dann irgendwie aus der Beuge oder vom Heben kommst und dann bist du da irgendwie am Warm-up machen, machst vielleicht noch irgendwie zwei, drei Prep-Sachen davor und dann, ja, wirst du irgendwie so kühl, die Sleeves haben die ganze Zeit an deinen Knien geschmitzt, dann ziehst du die aus, dann werden die Knie so kühl, das ist dann irgendwie immer nicht so angenehm, deswegen meistens da lange Hose, aber ja, war auf jeden Fall ganz gut. Und dann hatte ich nämlich letztens meine kurze Hose vergessen und mein Singlet am Tag davor mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, boah, das könnte ich mal wieder waschen. Also ich weiß nicht, wie oft ihr eure Singlets wascht, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so oft an aktuell. Aber ich denke mal, auch da kann man an der Frequenz noch ein bisschen rumschrauben, um da einen optimalen Waschrhythmus zu finden. Und bisher ist es nämlich ein suboptimaler Stinkerhythmus, den ich da habe.
Nämlich nie.
Nee, also das ist jetzt auch falsch.
Also einmal im Quartal reicht ja eigentlich aus.
Aber naja. Na ja.
Wenn die große Wäsche ansteht.
Ihr wisst ja, ne?
Aber das ist echt, ich glaube, das ist ein Österreich-Ding. Ich weiß nicht, oder ist kein Berlin-Ding. Ich sehe keinen so im Singlet runter trainieren. Das weiß ich nicht, macht irgendwie keiner. Auch auf so Gym-Videos sehe ich eigentlich selten Leute in Deutschland das machen.
Ja, Isa trägt ja schon auch sehr regelmäßig. Ich meine, ne, A7 Sponsoring gönnt natürlich und dann kannst du every day of the week einfach an einem anderen Singlet rumrennen. Das ist ja schon ein bisschen. Ja,
wenn du jetzt deine Unterhose dann trägst, weil du 7 Stück hast, dann geht das natürlich.
Ja. Und ja,
ich finde.
Ah, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Kona. Tut mir leid.
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde, Singlet ist da einfach, ist doch eigentlich eine ideale Trainingskleidung. Also gerade so für die Main Lifts finde ich super.
Ja, ich habe es jetzt auch vor, was war das so, vor einem Monat, zwei vielleicht, habe ich es mal getestet, aber dachte mir dann so, oh, nö, ich bleib lieber bei meiner kurzen Hose.
Ich weiß nicht, für mich hat das so was für einen Wettkampf. Singlet ist Wettkampf irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber es natürlich, muss ja nicht sein. Wenn du schon Geld ausgibst, warum nicht?
Ja, also, ey, ich finde es eigentlich eine sehr entspannte Trainingsklamotte. Gerade also in meinem Heben finde ich es geil, dass man da nicht hängen bleibt irgendwie, weil das ist bei einer kurzen Hose manchmal das Problem. Und beim Beugen finde ich es eigentlich sehr unangenehm, so eine kurze Hose zu tragen, die dann, sage ich mal, auch nicht eng ist, weil die bleibt dann jedes Mal am Oberschenkel so ein bisschen hängen und ach, das fühlt sich irgendwie kacke an.
Ich weiß ja, auch gut, nicht. Da kommt dann mein Roll-Up-Approach für die kurze Hose. Finde ich, sieht auch geil aus und geht natürlich auch.
Ja, ich finde den, cool. Ich find ja eher den Windel-Approach.
Ja. Der was?
Der Windel-Approach. Ich finde das ja aus wie eine Windel, wenn man sich die kurze Hose hochzieht. Weil bei kann man, das sieht so cool aus.
Okay, Maxi trainiert einfach in Windeln. Naja, muss ja jeder selber wissen.
Manche würden sich freuen, wenn das ein Trend werden würde. Also nicht zum Zugucken, aber weil es dann normal ist, eine Windel zu tragen.
Okay. Wegen Einscheißen beim Beugen oder was?
Genau.
Genau, davon reden wir doch.
Gut.
Naja, also ich habe die Studio-Pants von Gymshark meistens an. Und ich finde, die ist auch sehr angenehm stretchy. Das heißt, die, also bei so etwas festerem Material hat man das dann wirklich, wie Kona sagt, ne, wenn man sich dann hinsetzt, dass das dann so am Oberschenkel hängen bleibt und dann manchmal einfach noch so ein Stück hochschnippt.
Ja.
Da hast du das halt wirklich gar nicht. Also auch wenn du die lang lässt, ist das wirklich überhaupt kein Thema. Und ja, rolled up sowieso, goat.
Wie gesagt, Singlet eigentlich meine bevorzugte Trainingsklamotte. Aber ja, ich sehe es auch irgendwie nicht ein, gerade wenn ich da 160 Kilo SSB-Beugen mache, Singlet anzuziehen. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber naja. Manchmal muss man auch mal durchziehen an der Peinlichkeit.
Aber richtig hoch auch über die Schultern und dann mit Gürtel und allem.
Ja, nee, also so, ich hab's wirklich, also wenn ich Singlet anziehe, so, ihr wisst ja, dann ist es wirklich echt immer nur so als Hose und T-Shirt oben drüber. Also ich schneide mir das dann nicht über die Schulter noch.
Du musst eigentlich all in gehen.
Und dann Oberkörper frei. Ich finde, das sieht immer halt so super nach Ringer aus. So
geil.
Oberkörper frei.
Komplett geil.
Nee.
Boah, ich komplett
nicht. Ich glaube, das sieht nur geil. Obwohl, wenn du brachial bist, naja.
Nee. Wie heißt der Typ? Alexander Karelin. In der Prime. Den müsst ihr euch mal reinziehen.
Okay. So, ich würde sagen, ich breche jetzt mal das Fashion-Show-Thema ja auf.
Warum?
Ich habe Ich habe schon angekündigt, dass ich mal ein Case hier für Pin Squad aufmachen will. Und da wurde gleich ganz entsetzt
entgegengeworfen. Ein Raunen durch die Reihen.
Ich habe bei Falk habe ich eine Mistgabel gesehen im Hintergrund, als das Ding aufkam.
Eine Fackel.
Und eine wütende Dorfbevölkerung.
Ein sogenannter Mob. Ein wütender Mob.
War er auch so mittelalterlich in so Leinenklamotten angezogen, so Kartoffelsäcken. und mit brennenden Kreuzen. So, ja. Erzähl mal.
Nee, ihr dürft mal erzählen, was ist erstmal euer Eindruck von der Pin Squad und woher kam die Reaktion? Und dann kann ich mal dagegen.
Oh, der Geschieße, es ist noch nie so schnell zwei Hände hochgeschossen, so Wortmeldung.
Meinst du meine Missgabe?
Falk, fang doch bitte mit der Ketzerei an. Ich folge dir
dann. Holt den Exorzisten.
Folge jetzt im Schloss des Königs.
Also, ich glaube, der größte Punkt, den ich habe, ist, warum? Also, ich finde die Anwendungsbereiche für den Pin Squad jetzt nicht so super hoch. Es gibt sicherlich Leute, die wirklich derbe Probleme haben, zum Beispiel aus Reha-Gründen. Das hatte ich jetzt zum Beispiel. Shoutout an Sami. Da haben wir eine Pin Squad mit reingenommen, einfach um die Tiefe ein bisschen zu regulieren und seinen Umkehrpunkt zu entschleunigen, weil eine Pin Squad, finde ich zumindest, ist schon hart bestraft, wenn man da einfach so drauf rasselt. Und da hat das schon durchaus Sinn ergeben. Das wäre mein positiver Punkt. Der negative Punkt wäre, ja, wofür sonst? Also, wenn du jetzt so halt keine Reha-Beschwerden hast oder Reha-Notwendigkeiten, dann ja, also sehe ich es gerade noch nicht so richtig. Gibt sicherlich andere, bessere Möglichkeiten, um Beine zu trainieren. Aber Kona will ja erstmal noch den Antipunkt aufmachen vielleicht.
Ja.
Oder gehst du damit im Großen?
Also schon im Großen und Ganzen gehe ich schon damit. Ich glaube, es gibt einen sehr limitierten Anwendungsbereich, gerade wenn es um dem Reha geht oder um irgendwelche Verletzungssachen so geht. Ich glaube, auch da gibt es trotzdem ein paar bessere Sachen dann noch. Aber ich finde, das größte Problem sehe ich, dass meiner Meinung nach Pin-Squads aus falschen Gründen eingesetzt werden. Zum Beispiel hat mir das einer erzählt, warum er das macht, weil mich interessiert das ja manchmal auch und ich frage das auch wirklich eigentlich sehr, meiner Meinung nach, nicht.
Bist du eigentlich dumm? Meinung?
Ich frage das eigentlich nicht, wer.
Kam das eigentlich? Bist du als Kind auf den Kopf gefallen?
Warum machst du das?
Also ich frage das gar nicht wertend. Ich gehe dann so, ich komme da manchmal ins Gespräch so, ey, du machst ja Pin Squats, ne? Ja, warum eigentlich? Ja, weil wir wollen die Tiefe irgendwie besser erreichen in der Beuge und da hilft mir Pin Squats und also solche Sachen zum Beispiel. Und dann macht er dann so Pin Squats und es ist halt null tief, aber irgendwie soll das sein tiefster Punkt sein. Und dann lehnt er sich da so halb nach vorne, weil er kommt ja nicht mehr tiefer. Und dann ist das ein Hin und Her, auf diesen Pins auch abzulegen. Und dann ist es auch alles schief und halt trotzdem flach. Und ich dann so, hast du das Gefühl, das hilft dir? Nee.
Das ist das Geilste, wenn dann auch mal entweder ich nicht weiß, warum, nee, oder ja, ich mach das halt, aber pff.
Genau.
Dann merkst du halt top.
Ja,
Kommunikation.
Das sind dann halt so Sachen, wo ich dann immer nicht so ganz checke, also wieso macht das jemand? Weil ich glaube, das sind einfach oftmals so falsche Beweggründe dahinter. Das ist wie dieses Thema, was wir auch schon oft hatten. Dein Lockout ist scheiße. Ja, wir machen jetzt Blockpuls, dass dein Lockout stärker wird. Aber das Hauptproblem ist nicht dein Lockout, sondern das Hauptproblem ist dein scheiß Setup oder dein scheiß initialer Pull. Und da habe ich das Gefühl, das ist zu 90% bei Pin Squats auf jeden Fall falsche Beweggründe, warum was gemacht wird. Ich lasse mich natürlich auch gerne von Maxi jetzt korrigieren, wenn er da mir ein paar argumentativ sinnvolle Gründe gibt.
Das muss dann aber ganz stichhaltig sein, ja.
Also ich hätte gerne eine Stichprobe von N ist mindestens 100, weil sonst ist wirklich absolut nicht signifikant.
Da müssen wir nochmal in 20 Jahren drüber reden, aber ich glaube auch, dass Pin Squad viel zu oft aus völlig den falschen Gründen benutzt wird. Also ich glaube, dieser Standardding war ja, dass man irgendwie in einem Bereich, der am schwersten ist, mehr trainiert. Und dafür finde ich das völlig den falschen Ansatzpunkt, weil erstens ist der echte Bereich ja meistens tiefer, nämlich da, wo der Lift nicht mehr beschleunigt und nicht da, wo er zum Stehen kommt oder wo er am langsamsten ist. Und selbst wenn man dann an der richtigen Höhe die Pins ablegt, das begreift das halt zu stark ins Beugemuster ein. Plus, der Punkt ist doch schon der schwerste Punkt im ganzen Squat. Warum sollte ich den jetzt isoliert trainieren, wenn er sowieso schon der limitierende Faktor ist und ich den quasi sowieso in meiner normalen Beuge schon am meisten trainiere? Plus der Vorteil ist, da trainiere ich auch den Rest meiner normalen Beuge. Also für die so einen Gründe irgendwie den Schwachpunkt stärken, finde ich das auch total Quatsch. Ich habe die jetzt für einen ganz bestimmten Case eingesetzt und das haben wir auch mal gesagt. Wichtig ist halt, was genau die Idee dahinter ist und dass es einen sinnvollen Use Case gibt. Ich hatte das jetzt bei Leuten benutzt, die erstens nicht auf Tiefe kommen, also nicht auf Tiefe gehen, das ist eher das Problem. Und meistens ist es in Kombination mit einem krassen Pre-Hinge und auch meistens in Kombination mit sehr schnell droppen lassen und dann halt selbst zu früh abfangen und wieder hochgehen. Und ich habe das erst aus einer Verzweiflung rausgemacht. Also ich hatte halt vorher Tempobeugen probiert, ganz viel pausiert, probiert, klappt das besser, klappt eine Kombi besser. Und es hat alles nicht so richtig gefruchtet. Vor allen Dingen der Übertrag hat halt überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben sich dann meistens in Positionen bewegt, die so sehr aufrecht sind, damit man irgendwie auf Tiefe kommt. Und dann hat man sich aber extrem wieder aus dem Loch nach vorn geworfen. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen. Wenn wir dauernd trainieren und es kommt dauernd nicht auf Tiefe, dann ist es halt so eine Rückwärtsspirale, wo man immer stärker wird in seinem Squat, aber immer weniger den tiefen Squat trainiert und dann geht man noch weniger runter, weil man da noch schwächer ist als sonst. Deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, um das hier zu durchbrechen und habe überlegt, entweder mache ich jetzt Pin-Squats auf Tiefe oder ich mache Box-Squats auf Tiefe, dass die einmal die Box zumindest antippen müssen, einfach als Beweis und als Feedback für die, okay, das war jetzt tief genug. Und habe mich dann erstmal für die Pin-Squat entschieden und das hat bei einer Person erstmal übelst Wunder gewirkt. Also wirklich, ich hatte vorher alles probiert. Tempo, Pause, hast du nicht gesehen, irgendwelches Feedback, ganz viel versucht mit Cueing, Ewigkeiten, also es ging ja wirklich mehrere Blöcke so. Und dann Pin-Squat reingemacht und das Wichtige ist, wie gesagt, dass man da sofort sagt, was der Sinn ist, ne? Dass man das Gefühl hat, man geht hoch und runter. Das, also, wenn man sich wieder hochdrückt, dass man hochgeht, dass man die nicht in die Pins reincrashen lässt, obwohl das meistens selbst korrigiert wird. Und dass man nicht nach vorne das ablegen soll. Weil dann kriegst du vielleicht die Hantel auf die Pins, aber hinten ist die Hüfte noch in der Luft. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, hat sich das rausgestellt, dass das extrem selbstkorrigierend ist. Weil A, du kriegst natürlich Feedback für die Tiefe. Dafür ist natürlich wichtig, dass du checkst, dass sie auch wirklich auf Tiefe sind. Mhm. B, der Athlet macht nicht dieses Fallen lassen und dann zu früh abfangen, weil die Pins kommen. Wenn er sich da, und das ist eigentlich immer so, wenn ich die zum ersten Mal gebe, die ersten drei Reps, kracht er komplett rein, kriegt einen übelsten Schock und danach fangen die erstmal an, so kurz vorher zu pausieren und dann so nach ein, zwei Sätzen, ne, fangen die an, wirklich langsam runterzugehen und das halt nicht reincrashen zu lassen und dann trainieren die sich ab, dieses, ich lasse mich fallen und fange mich dann selbst auf einem Punkt, sondern wirklich gleichmäßig runterzugehen. Und das nächste Ding, also ich würde es empfehlen, für mal zu probieren, für Athleten, die A, nicht auf Tiefe kommen und B, vielleicht so Pre-Hinge-mäßig sich von hinten nach vorne in den Squat reinsetzen, weil das funktioniert, erstens, das Problem ist ja, dass das deine Tiefe beschränkt. B, ist meistens die Kraft, wenn die nach vorne und hinten die ganze Zeit geht, nicht so effizient, wie wenn die komplett senkrecht gehen würde. Und das funktioniert halt nur, wie gesagt, mit gekadeter Tiefe, wenn man sich halt von hinten nach vorne bewegt und dann direkt das Momentum nutzen kann, sich dann wieder nach hinten rauszudrücken. Wenn man aber einmal auf den Pins ablegt, dann bist du halt komplett wieder im Stillstand und du kannst dich nicht wieder nach hinten rausdrücken, dann musst du dich von da aus nach oben hochdrücken und das fühlt sich extrem scheiße an. Das heißt, das bestraft dich eigentlich die ganze Zeit dafür und man gewöhnt sich immer mehr an, senkrecht darunter zu gehen. Ganz wichtig ist aber, glaube ich, dass man die ganze Zeit ein bisschen Auge drauf hat, wirklich, dass die nicht die Übung ich will keine komischen Worte sagen, aber dass die halt benutzen, um sich ganz komische Techniken, ja, um sich komische Techniken anzugewöhnen. Aber wenn man das im Blick hat, das erklärt, wofür das wichtig ist und wie es sich anfühlen soll, hat das bei einem Athleten mega geklappt. Dann hatte ich einen zweiten Athleten, der genau dasselbe Pattern hat und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und der hat schon mal Pin-Squat gemacht und meinte, oh nee, das ist komplett scheiße, ich hasse das. Und ich so, guck mal, das ist wichtig, stell die bitte wirklich auf Tiefe ein. Und das erste Feedback, was mir schickt, ey, die waren voll gut. Die haben sich richtig gut angefühlt und seitdem bin ich da offen dafür geworden. Also ich habe das erst bei zwei Athleten aufprobiert, aber da war so wirklich beide sofort gesagt, viel besser und das war vorher nicht hinzukriegen mit anderen Variationen und Cueing und dann auf einmal haben sie sich selber korrigiert. Also das fand ich schon cool.
Guck mal, unabhängig davon ganz kurz, das Coole ist, dadurch, dass ich meinen Finger nicht bewegen kann, bleibt er einfach immer in der Ich-möchte-reden-Position. Perfekt. Und es ist ideal, wirklich. Freu mich. Wir freuen uns. Auf jeden Fall, finde ich, damit sprichst du was Cooles an, aber ich glaube, manchmal ist es auch völlig okay. Ich meine, nicht jeder hat so diesen perfekten Handelpfad von gerade oben nach unten. Und manche müssen halt einfach ein bisschen mehr dann mit Vorlage kämpfen, um so in Tiefe zu kommen. Und dann ist der Barpath halt ein bisschen einfach nicht gerade. Und ich glaube, da ist das Problem, du zwingst den dann aber, dass es gerade ist. Und dann legt er auf die Pins eigentlich in einer noch beschisseneren Position ab. Vielleicht aber auch eine Position, die, ich sag mal, mit dem Gewicht, weil bewegt er dann weniger als sein Comp-Movement, was mit dem Gewicht dann möglich ist, aber es hat dann null Übertrag am Ende, weil die Bewegung ohne Pins trotzdem wieder eine ganz andere ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es ist eigentlich genau andersrum, dass du durch diesen fehlenden Stretch-Reflex wird's halt schwerer aus dem Boden raus und dann merkst du, ob du halt komplett auf den Zehen warst oder auf der Hacke, weil das positioniert sich irgendwie nicht neu, gefühlt. Aber du verlierst halt dieses Momentum von, ich komme von hinten nach vorn und drück mich dann wieder von vorne nach hinten, das verlierst du komplett. Und meistens ist halt, so ist meine Meinung, eher das Problem, warum die Leute nicht auf Tiefe kommen. Wenn die langsam runtergehen, dann können die komplett auf Tiefe, aber die machen halt mit Absicht diese, ich mache erst einen Pre-Hinge, um ihre Hüftbeugung schon näher ans Ende zu bringen. Und wenn die dann runtergehen, dann ist die Hüftbeugung schon lange am Limit, das Knie ist aber noch gar nicht am Limit. Und dadurch fühlt es für die an, ey, ich komme nicht tiefer. Und sie beschränken sich halt selber durch diesen schrägen Handelpfad von hinten nach vorne rein. Und das korrigiert das halt. Also nicht perfekt, also ist nicht so, ja, da gibt es hier eine Übung und alles wird super, aber so die machen das, dass sich das wieder besser anfühlt, gefühlt. Und dann auf einmal sieht Beuge besser aus und ist auf jeden Fall tief. Und das Tolle ist, das funktioniert, also genau, das wäre dann vielleicht der dritte Punkt, bei Leuten, bei denen Cues halt nicht schwer funktionieren oder die so ein schweres Körpergefühl haben im Vergleich zu, wie es dann aussieht. Weil ich hätte immer mega viele Cues probiert, weil das ist ja wirklich ein Problem, wenn du nicht auf Tiefe kommst, da musst du ja viel probieren. Und jetzt ist immer noch der einzige Cue, den ich sage, macht's wie bei der Pinsquat. Und bei der Pinsquat cue ich eher so ein bisschen, versuche den ganzen Fuß zu belasten und andere Sachen. Und bei der Comp-Beuge sage ich nur noch, mach eine Pinsquat. Das funktioniert halt wirklich cool und das entlastet die Leute auch, die merken, hey, also die haben mir das zuerst gesagt, ey, ich denke jetzt einfach nur bei der Comp-Beuge, dass ich eine Pin-Squat mache und auf einmal läuft das gut und die kommen auf Tiefe. Also das hat gut funktioniert, wird vielleicht nicht bei jedem funktionieren, aber bis jetzt hat mich das sehr überrascht halt auch, dass das so krass funktioniert hat, weil alles andere halt überhaupt nicht geklappt hat. Mhm.
Jetzt natürlich die große Frage, hat uns deine Argumentation überzeugt, das in unsere Trainingsplanung aufzunehmen? Kona?
Was war denn das für ein Dickmove, Falk? Wenn du nicht zugänglich bist für höheres Wissen, dann ist das ja wohl dein Problem.
Okay, ihr Bruder kommt so um die Ecke.
Ey, entspann dich mal. Ich hab gerade erstmal nur eine Frage gestellt. Ich habe ja noch gar nicht geantwortet.
Vielleicht kommt Falk ja auch jetzt mit, also mich hat das total überzeugt. Insane.
Könnte sein. Könnte sein, aber ich habe ja erst bei Kona gefragt. Nicht, dass ich wollte hier keine
sagen,
Antwort vorgeben.
Es ist ein sehr, sehr, sehr limitierter Bereich, glaube ich. Indem man das einsetzt. Und es hat mich auf jeden Fall jetzt nach wie vor nicht überzeugt, das öfter zu benutzen. Wie wir schon oft gesagt haben, so, es gibt unglaublich viele Wege, irgendein Ziel zu erreichen. Und auch da sind solche Sachen natürlich wichtig, vielleicht auch mal sowas ein bisschen zu erforschen, ob das vielleicht besser funktioniert für jemanden. Weil nur weil es für mich nicht funktioniert oder für Lifter ABC, heißt ja nicht, dass es für Lifter D nicht funktionieren muss. Ich denke mal, wenn ich wahrscheinlich mich mit nichts anderem mehr zu helfen weiß, dann klar, wieso nicht? Also ich meine, was komplett aus dem Werkzeugkasten auszuschließen, ist natürlich auch Quatsch. Aber ich glaube, auf jeden Fall gibt es noch viele Sachen, die ich vorher probieren würde, bevor ich das nutzen würde. Und ich meine, das hast du ja im Endeffekt auch schon gemacht. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Du hast schon viele Sachen vorher probiert und jetzt halt damit Erfolg. So, und genauso kann das aber auch sein, dass ich jetzt natürlich viele Sachen probiere, Pin-Squats probiere und danach vielleicht nochmal Box-Squats probiere. Und Box-Squat ist jetzt das, was die Meta ist bei dem Athleten. Und dann hören wir uns in 3 Monaten. Ich sag, Jungs, was haltet ihr eigentlich von Box-Squats?
Was? Nee, ich muss dazu sagen, also ich werde nie, Ja, ja. Bis jetzt wäre es nie meine primäre Wahl. Also bei beiden Athleten hatte ich auch vorher Temposquads probiert. Deswegen, das ist ja erstmal nur so eine neue Tool in der Toolbox. Wie du schon sagst, das ist jetzt nicht mal ein Ersatz für Tempobeugen. Ich würde immer erstmal eine Tempobeuge probieren. Aber es hat halt genau diesen Stereotypen mit, wo du halt komplett die Beuge umlernen musst oder wo der sagt, hey, irgendwie, ich gehe immer wieder in das Alte zurück, zwingst du dir halt mit auf Tiefe zu gehen. Also erstmal, wenn du Athleten hast, die du auf Biegen und Brechen nicht auf Tiefe bekommst, zwingt die das halt wirklich mal runter zu gehen.
Ja.
Und es dauert, glaube ich, noch, bis das eines meiner primären Mittel wird, selbst wenn ich genau so einen stereotypischen Lifter, der da ins Bild passt oder der da passen könnte, würde ich trotzdem immer erstmal eine Temposquad probieren. Vielleicht ändert sich das, wenn ich das noch 3-4 Mal so habe, dass dann Temposquad gar nicht funktioniert und dann Pinsquad auf einmal so das Aha-Erlebnis ist. Mhm. Aber hat mich auch überrascht. Und jetzt, bevor ich generell über, weil den Approach finde ich ja auch, wie du schon sagst, ne, man probiert sowas aus. Man verwirft halt nicht seinen alten Plan, wenn der gut funktioniert. Man probiert sowas erst aus, wenn halt nichts anderes funktioniert. Und dann erkennt man manchmal so ein paar neue Ideen, die man vielleicht dann hat.
Ja,
jetzt erstmal, genau. Falk, hau raus. Kommt jetzt, wenn jetzt aber Niederschmidt dann Kritik kommt, dann mit der Präambel.
Nee, kommt nicht. Kann ich dich beruhigen. Als du so erzählt hast, habe ich auch so ein bisschen parallel mitgedacht, auf wen könnte denn sowas Ähnliches zutreffen? Und da muss ich auch an einen Athleten denken, der halt so brutal, nicht unbedingt Pre-Hinge-mäßig nach vorne und nach hinten shiftet und das irgendwie korrigieren muss, sondern brachial so zur Seite. Also der sich dann, ich zeige es euch jetzt mal so im Video, der dann so, wenn man von vorne guckt, so beugt.
Mit der Hüfte einen Hilfsstift hat oder wie?
Ja, der ganze Körper, Alter. Und
okay.
Da, also kann ich mir vorstellen, dass es möglicherweise zumindest in der Abwärtsbewegung sinnvoll sein kann. Ich glaube, nach oben wird das Problem relativ ähnlich sein, weil du ja, also klar, eine gute Pin-Squat wird ja eher so funktionieren, dass du versuchst, die Spannung unten zu halten und nicht komplett rauszunehmen und dann neu aufzubauen. Ich denke aber, dass das Problem nach oben raus wieder sehr ähnlich sein wird, dass er dann halt die eine Seite wieder mehr belädt, um oben rauszukommen. Aber ich kann auf jeden Fall dein Approach verstehen, dass du halt zigtausend Sachen probierst und die eigentlich so bombensicher sind, weil die bei allen anderen funktioniert haben und dann stehst du da und machst das alles und das, also klickt bei der Person einfach nicht, ohne jetzt jemanden zu bashen, das passiert halt einfach manchmal. Und dann greifst du
auch
halt
andere so Hebel. Also ja, wenn ich meine Beuge manchmal sehe und denke so, freue mich, dass die geil ist, dann sehe ich auch immer, okay, ich hab's auch leichter als andere Leute, wenn ich ja auch beide Leute, obwohl eine auf jeden Fall, die dich das gegeben hat, oder wenn ich an Falks Beuge denke, denke ich mir, ja, ihr habt's einfach schwerer. So, das kann man jetzt nicht leugnen.
Ja, und ich, also so ein Risiko, was ich bei einer initialen Pin-Squad sehe, ist, also gerade wenn es darum geht, um auf Tiefe zu kommen, da muss man dann aber wahrscheinlich einfach konkret dran arbeiten, ist, dass wenn du die Pins halt auf eine gewisse Höhe bringst und die dort einstellst, dann halt mit jedem möglichen Mittel versucht wird, da runterzukommen, außer mit Erreichen der Tiefe. Also mit Hüfttiefe.
Ja, ja, deswegen sage ich auch, man muss auf jeden Fall das kontrollieren auch, genau, dass sich sowas nicht einschleicht, dass er nicht gecheatet wird quasi.
Genau, dann bleibt die Hüfte einfach irgendwo oben stehen und dann wird sich einfach nach vorne gelehnt, Good morning. Der Oberkörper eingerundet wie die Sau und dann hängst du da drin und dann musst du da irgendwie da hochkommen und dann heißt es, oh, die Pin-Squad hat nicht funktioniert und denkst du, ah, geil. Also, das war jetzt auch nicht so gut ausgeführt. Aber
das kannst du auch über jede Übung sagen, ne? Wenn du SSB machst und die sollen für die Quads sein und du ziehst jedes Mal die Dings sonst wie ran.
Ja.
Auf jeden Fall.
Komplett. Genau. Und was das tiefe Thema angeht, da bin ich, glaube ich, also wäre mein initialer Move im Vergleich zur Pin Squad eher eine Feedback Squad, also irgendwie ein Gummiband hinten reinspannen und dann versuchen das, also nicht unbedingt eine Box Squad zu machen. Weil die ja schon.
Okay, daran habe ich noch nie gedacht, an so Gummiband.
Also weil die schon sehr dazu verleitet, sich draufzusetzen und dann da sitzen zu bleiben. Und Gummiband, ja, im allerschlimmsten Fall gibt es halt ein bisschen Support unten raus, aber eigentlich sagt dir das nur, ah, guck mal, du bist jetzt auf Tiefe und dann ist gut. So. Und dann,
aber wie baust du das auf? Also wie kriegst du das auf die richtige Höhe? Also einfach durchhängen lassen, bis es passt, oder?
Ich weiß gerade noch nicht, was du mit durchhängen meinst. Nee, ich würde.
Naja, was heißt mit Gummiband? Du machst es quer, denke ich jetzt mal.
Genau,
oder?
Du machst es quer und befestigst es einfach an den J-Hooks zum Beispiel. Und bringst, also bestenfalls machst du es in einem Cage.
Okay.
Und befestigst dann hinten J-Hooks und, oder an den Pins.
Achso, dann musst du ganz, aber dann musst du ja ganz nach hinten rauslaufen und beugst übelst nah an den hinteren.
Wenn du es an Pins machst und die ganz unten einstellst, nicht, kannst du das ja, dann kannst du das Band ja auch mittig spannen. Ansonsten musst du halt ein Stück weit dahinter, ja. Aber durch den Hip-Hinge, den du da wahrscheinlich hast, ist es wahrscheinlich auch, also bisher hat es bei mir überhaupt keine Probleme gemacht.
Gummi finde ich eine gute Idee. Also man kann es ja auch notfalls, wenn es nicht so schwer ist, an Safeties oder ein zweites Paar Safeties nehmen und dann auf der richtigen Höhe spannen.
Ja, das kann man alles machen.
Und da noch ein kleiner Tipp, wenn ihr sowas probiert, so wie Gummiband oder Pinsquats mal auf Tiefe und ihr merkt, ihr seid irgendwie so zwischen zwei Stufen, einfach ein paar Matten unterlegen, weil das ist wirklich wichtig, dass dann die Tiefe auch passt und dass man nicht todestief auf einmal runter muss und das dann nur mit super leichtem Gewicht machen kann oder dass man halt sich angewöhnt, borderline tief zu beugen, weil genau das Gegenteil wollen wir. Das war noch so ein kleiner Tipp, den dann viele gemacht haben, sich irgendwelche Matten unterzulegen, damit es wirklich passt.
Und zwar möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ein kleines Thema anschneiden, was mich sehr interessiert. Es ist jetzt auch nicht so richtig was zum Diskutieren, aber wie auch immer. Wir haben jetzt nämlich im Gym einen neuen Bereich bekommen, der ist von Gym 80 ausgestattet. Und
eine Bowlingbahn.
Sind sehr, sehr... Sorry. Oh, Max Newton. Also, falsch, alles gut? Okay. Die Maschinen sind richtig cool. Sehr viele interessante Sachen dabei. Und vielen haben die aber so ein, oder taugen die nicht so richtig. Beziehungsweise viele haben am Anfang gesagt, irgendwie fühlt die sich nicht so cool an, die Maschine, dies, das. Und ich habe dann alle mal so ein bisschen durchprobiert. Und ich glaube, ich weiß so, wieso viele die Maschine nicht so gut finden. Weil die sind alle so gebaut, dass sie eigentlich, dass so die Lastkurve der Maschine so auf die Kraftkurve der Muskulatur abzielt. Und du hast dann eben oftmals so Maschinen, als Beispiel hatte ich da jetzt so eine coole Lat-Pulldown, so eine Single-Arm-Lat-Pulldown-Maschine. Die war im Stretch ganz normal, wenn du dich drauf gesetzt hast, so eine normale Maschine, und die wurde nach unten hin unglaublich leicht. Es war richtig unangenehm. Also so, als würdest du nach unten, du musstest so wirklich ziehen wollen, dass sie runtergeht, weil sonst ist da mit der Maschine nichts passiert. Und das war dann auch noch bei anderen Maschinen. Zum Beispiel war da so eine Row-Maschine, da war das dasselbe, vorne im Stretch, richtig cool. Und nach hinten hin musstest du wirklich mit einem leichten Gewicht, also mit einer 20er Scheibe, beziehungsweise wenn das Ding leer war, wirklich so richtig aktiv mit reinziehen, dass diese Hebelarme überhaupt da nach hinten gegangen sind. Und dann waren viele so, ja, fühlt sich irgendwie komisch an, fühlt sich komisch an. Und ich glaube, das Hauptproblem war da einfach, die Leute haben die Maschinen ohne Scheiß zu leicht gemacht, weil das wird erst dann richtig sinnvoll, oder du kannst diese Maschine erst dann, glaube ich, gut beurteilen, wenn du da mal wirklich richtig viel Gewicht drauf packst und die wirklich recht schwer machst, weil dann lernst du erstmal, warum die Maschine geil ist. Nämlich, zum Beispiel jetzt bei der Lat-Pulldown-Maschine, wird die im Stretch unglaublich schwer und in der Kontraktion immer leichter, wenn der Muskel sich verkürzt. Und wenn man das jetzt sich mal so überlegt, zum Beispiel bei so einem Single-Arm-Lat-Pulldown, den du einfach so mit dem Kabel machst, hast du ja immer das Problem, dass es nach unten hin, du kommst einfach bei den letzten Reps nicht mehr ganz in die Kontraktion. Das hast du ja dann auch bei manchen Row-Maschinen. Du schaffst es einfach nicht mehr, nach hinten zu kommen, obwohl es von vorne hin immer leichter ist. Und das Geile an den Maschinen ist eben genau, dass sie das besser machen, dass sie im Stretch unglaublich schwer werden, aber dann in der Kontraktion, also dann in der verkürzten Position von der Muskulatur, immer ein bisschen leichter. Und das wird richtig, richtig geil, wenn du wirklich dann bei den letzten Reps bist und dann eigentlich da so kurz vor Muskelversagen bist, weil du trotzdem noch die Reps absolvieren kannst, weil sie halt nach hinten raus immer ein bisschen leichter werden. Und so vorne raus, gerade so in Richtung Stretch, dann einfach ein bisschen schwerer werden. Und ich finde es richtig cool, wie da diese ganzen Geräte mittlerweile einfach auch darauf angepasst sind. Und manche werden natürlich jetzt sagen, so, ja, braucht man nicht, hat man früher nicht gebraucht, bla bla bla, so die Klassiker-Sachen. Aber wenn man mal darauf trainiert hat, dann lernt man mal so richtig, wie viel Spaß das eigentlich macht, wenn so eine Maschine wirklich geil gebaut ist und du denkst, okay, ich kann wirklich bis zu dieser Reps in Reserve 0, bis gar nichts mehr geht, einfach echt eine Rap durchziehen, weil sie eben einfach cool angepasst ist.
Ja, das ist halt optimiert das Widerstandsprofil, ne? Und ich finde, ja, man muss das jetzt nicht überbewerten, dass das Widerstandsprofil perfekt ist. Ich glaube, es gibt auch mal Studien so mit einem schlechteren Widerstandsprofil oder mit einem, in Anführungszeichen, besseren, dass da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied gibt in der Wirkung. Schwer ist das natürlich so an untrainierten Leuten oder an leicht trainierten Leuten, die dann beide irgendwie 4 Kilo in 2 Monaten aufbauen und dann denkst du dir so, ja, okay, vielleicht siehst du da den Unterschied nicht, aber wenn Bodybuilder das ganze Jahr trainiert, um nochmal 1 Kilo mehr raufzuhauen, dann macht das wohl schon einen Unterschied. Und letztendlich sagst du ja schon, die Übung fühlt sich einfach besser an. Und ich finde mal, wenn du das extreme Beispiel vergleichst von, das ist ja mal bei dieser Range of Motion Debatte und ja, okay, wenn du es bei einem Punkt besonders schwer hast, dann ist es ja auch quasi eine eingeschränktere Range of Motion oder trainierst halt die anderen Range of Motion leichter und eine besonders schwer. Ich denke mir mal, man kann sehr viele Sachen gut erklären, wenn man überlegt, was wäre das Extrem. Und wenn du die Range of Motion immer mehr verkürzt und immer kleiner wird, dann bist du irgendwann bei einer isometrischen Übung und hältst du noch das Gewicht in der Range oder bringst du nur 2 Zentimeter hoch und runter. Und da sind wir uns ja alle einig, dass es kann nicht das Optimum sein. Die Frage ist immer, wie weit man das ins Gegenteil umkehren muss, damit es dann halt das Optimum wird. Das ist natürlich auch nicht berechtigt, wenn man sagt, ja, okay, ich muss jetzt wirklich die letzten Millimeter gehen und auch wenn du da auf einmal viel weniger Gewicht bewegen kannst und dann das Gelenk eigentlich oder der Muskel in der Gelenkstellung dann einfach seinen Hebel verliert, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Aber wenn sich das gut anfühlt und da würde auch jeder Bodybuilder damals sagen, hey, die Maschine fühlt sich einfach besser an. So, ne? Also dieses Argument, früher brauchst du auch nicht. Die haben auch versucht, Übungen zu machen, die sich gut anfühlen und gut funktionieren.
Ja, muss echt sagen, find's cool, dass es da so Maschinen einfach gibt, die auch das abholen, die so in den Bereichen sich fortschrittlich entwickeln. Man braucht es natürlich nicht, aber es ist halt echt geil to have. Und wenn man mal auf so eine Maschine trainiert hat, macht es schon sehr viel Spaß, wenn die da geil konstruiert ist. Weil ich glaube, wir alle kennen irgendwelche Maschinen, wo du dich draufsetzt, machst eine Bewegung und die fühlt sich wirklich einfach scheiße an. Also da fühlt sich die Range of Motion kacke an. Ich habe es sehr oft bei irgendwelchen Chest Presses oder sowas. Der Winkel von der Bank fühlt sich irgendwie falsch an. Du hast das Gefühl, du drückst irgendwie nur aus der vorderen Schulter und aus dem Trizeps. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn da so Maschinen einfach ein bisschen quatschig gebaut sind. Da ist es natürlich sehr geil, wenn es sowas gibt.
Ich glaube, es ist auch so eine Weiterentwicklung, weil deswegen wurde ja damals immer gesagt, so ja, Maschinentraining ist nicht optimal, du musst mit Freihandel trainieren. So, ne? Das war ja vor, weiß ich nicht, ist ja auch 50 Jahre her, dass man sowas behauptet hat oder 40, 30, keine Ahnung.
Ja.
Und ich denke, das ist aus dem Grund, weil es halt beschissene Maschinen mitunter gab, die dich halt in eine Bewegungsrichtung zwingen mit einem Widerstandsprofil, was halt gar nicht passt. Und dann waren ja so Kabel-Movements, ne, eine Gegenbewegung, dass du halt gleichmäßig im Sinne zu Dumbbell bestimmte Bewegungsmuster beladen kannst oder andere Positionen. Und gute Maschinen sind einfach eine Weiterentwicklung, finde ich auch davon, weil das meinte ich, deswegen hat sich die Hackenschmidt, wir haben uns da alle nacheinander reingesetzt, einfach in die leere Hackenschmidt und jeder hat gesagt sofort, ey, fühlt sich ja richtig gut an, weil du sofort merkst, fühlt sich das an, als würde ich zum Beispiel wie bei einer perfekt eingestellten Kabelzug der Widerstand halt sehr gleich bleiben oder ich denke mal, wie wir jetzt im Schwimmen, wenn du durch Wasser schwimmst und da drückst, dann ist halt immer der Widerstand genau da, wo er sein soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon, klar.
Und das fühlst du halt auch so, dass du nicht irgendwie bei der Hexquad denkst, es fühlt sich eben auch gar nicht wie eine Beuge an, es fühlt sich besser an als eine Beuge, weil du wirklich das Gefühl hast, der Widerstand würde immer genau in der richtigen Position sein und immer zum richtigen Grad, ne? Das ist ja letztendlich das, wie sich das anfühlen soll.
Ja, aber da ist eben auch die Sache, so eine Maschine leer zu bewerten, ist immer noch was anderes, als eine Maschine wirklich schwerer zu beladen und die dann zu bewerten, weil da sich oftmals einfach Sachen ändern. Und klar, du hast hier und da natürlich so initiale Gedanken, wenn du dich auf so eine Maschine setzt, denkst du, die könnte was sein, die könnte nichts sein. Aber da ist auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, der Anreiz, die mal ein bisschen länger zu machen, die vielleicht mal ein bisschen mehr zu beladen, weil sonst kommt es eben genau dazu, dass dann Leute sagen, oh nee, die Maschinen fühlen sich irgendwie alle kacke an, weil die nach hinten raus werden die so komisch leicht. Ja, aber mach die mal schwer genug, weil dann bist du nämlich super dankbar, dass du überhaupt nach hinten raus noch kommen kannst und dass du überhaupt noch so produktive Reps eigentlich reinbekommst.
Ich dachte, man kann die beidseitig beladen, also auf 2 Hebelebenen oder...
Was?
Kannst du die an 2 Stellen beladen, dass sie verschieden in der Dehnung und in der verkürzten Position belastet? Oder
nee, also sind die sind wirklich immer so,
okay,
dass
verstehe.
Sie, also ja. Es sind nicht alle so, aber viele sind eben genau dafür gemacht, dass sie in der gedehnten Position schwerer werden und in der verkürzten eben leichter.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja welche, die kannst du unterschiedlich beladen, damit du das einstellen kannst per Hand, sage ich mal. So hatte ich das verstanden. Aber ja, klar, da macht es natürlich Sinn, warum das leer noch nicht funktioniert und dieser Effekt erst eintritt, wenn die, weil du belädst quasi nur oder deutlich mehr die untere Position und da macht es erst ein bisschen Gewicht Sinn. Ja, ja, nee, das sehe ich auch so. Bei vielen Maschinen musst du halt erst beladen. Bei der Hackenschmidt hast du ja immer den Vorteil, dass die ja quasi schon beladen ist, weil der Schlitten halt viel ausmacht, ne? Wenn du das im Vergleich zu einer Legpress siehst.
Das stimmt.
Da kann man das schon mal gut fühlen, finde ich. Aber ja, klar, du musst dann letztendlich das mit Gewicht gucken. Aber da gab es ein paar, haben schon sich da weggeballert und haben auch gesagt, war sehr nice. Und konnten halt, du siehst auch dann, wie die keinen Sticking Point haben. So wie es halt immer mehr Reps gehen, weil es relativ gut durchgeht. Und ja, haben dann auch ein paar Reps mehr geschafft, als sie gedacht hätten.
Gute Maschinen sind auf jeden Fall viel wert, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch immer cool, mal so ein bisschen auf verschiedenen Maschinen zu trainieren, wo es eben geht, also Sachen auszuprobieren. Es soll jetzt nicht der Anreiz sein, jedes Training eine andere Legpress auszuprobieren, aber ich glaube, das ist immer ganz cool, da mal so ein bisschen rumzuprobieren, weil auch für uns als Coaches natürlich oftmals haben wir so ein Ideal im Kopf, wie eine Bewegung aussehen sollte, aber vielleicht hat der und der Lifter einfach natürlich durch Proportionen oder was auch immer da so einen anderen Sticking Point, andere Probleme, in die er reinrennt, wenn er dann Maschinen ausführt, die vielleicht nicht perfekt in dem Fall für ihn sind. Und das ist auch immer ganz cool zu wissen, was für einen funktioniert und was vielleicht weniger funktioniert.
Vor allen Dingen motiviert es ja dann auch wirklich, die mehr zu pushen, wenn es sich gut anfühlt und gut funktioniert. Und das
voll, ist voll. Also ich finde auch gerade im Bereich Beinmaschinen, sicherlich ist es für Oberkörper relativ ähnlich, aber ich finde, es ist extrem spürbar, wenn ich so an Beinmaschinen denke, weil ich das Gefühl habe, dass einige Hersteller, die jetzt auch vielleicht im etwas niedrigeren Preissegment unterwegs sind, so Sachen wie eine Hackenschmidt oder eine Bell-Squat zum Beispiel komplett verreißen. Also
100 Pro. Die lassen sich einen Prototyp in China machen von irgendeinem Fertigmodell und haben das nie getestet oder scheißen halt drauf. Merkst du ganz
oft. Ja, entweder sowas, aber auch einfach konzeptionell einfach nicht gut gemacht. Also wenn ich an der Bell Squat zum Beispiel, es gibt ja von Rogue diese Rhino Bell Squat, die über ein Kabel läuft. So. Das Gute da ist ja, dass das Kabel im Verhältnis zur Maschine immer noch relativ kurz ist. Dann gibt's aber von, ich glaube, SQMice oder so, gibt's auch Bell Squats, die haben halt wirklich, also ungelogen, bestimmt 4 oder 5 Meter lange Kabel, die über 5 oder 6 Rollen gehen. Und da ein Gewicht dranhängen und eine Bell Squat machen, ist halt wirklich, ja, fast sinnlos, weil du unten raus, also wirklich mit minimalstem Gewicht unten raus einfach keine Kraft hast und oben raus einfach wegspringst. Das heißt, da muss man dann halt einen Haufen Gummibänder spannen, also reverse banded, dass die am Umkehrpunkt quasi extrem stark gespannt sind, damit du da überhaupt Momentum reinkriegst, um mit dem Gewicht aufzustehen und das dann immer noch weiter zu beladen hin zu einem Gewicht, was sich dann auch Richtung Lockout wieder ein bisschen schwerer anfühlt, ist brutal. Also das finde ich dann, ist da steht dann die Wirkung des Geräts zu dem Aufwand überhaupt nicht im Verhältnis und ähnlich ist es bei vielen, vielen Hackenschmidt-Modellen, wo du dann, also ne, jeder, der Fleisch und Maschine gesehen und gelesen hat und auch viele Andi Pürzel-Videos zum Thema Hackenschmidt geschaut hat, weiß so, dass es sowieso sehr sinnvoll ist, da noch Gummibänder zu spannen. Aber kommt halt immer drauf an, in welchem Verhältnis. Also wie viele Gummibänder muss ich da jetzt überhaupt noch mit zusätzlich spannen, damit die Hackenschmidt brauchbar wird?
Und vor allem sollten sie doch dann vorinstalliert sein irgendwo, wenn es schon so scheiße ist, dass du gar nichts benutzen kannst. Es sieht quasi aus wie eine Bell Squat, aber es fühlt sich halt an wie ein Haufen Mist. Dann ist es doch wirklich beim Hersteller, das schon mal vorinstallieren oder...
Ja.
Es gibt ja auch Maschinen, die haben extra eine Aufhängung fürs Band und du kriegst auch schon mal ein Band mitgeliefert. Dann ist es ja okay, wenn das ein Teil der Maschine ist. Aber ja, ich hatte ja auch eure Hackenschmitter, das ist ja auch so eine konvertierbare Legpress, ausprobiert in eurem Gym und das war furchtbar. Also ohne Heels funktioniert irgendwie gar nicht. Da komme ich nur auf so halb parallel und wenn ich tiefer gehen würde, würde ich halt runterplumpsen, weil du komplett die Kraft verlierst. Dann habe ich es mit Heels probiert. Jetzt sind das schon 2 Bretter, damit du überhaupt auf Tiefe kommst. Und wenn ich dann runtergehe, sind mir die Bretter weggeslidet nach oben. Katastrophe. Also dann gehe ich in unsere Hackenschmidt und es fühlt einfach mega geil an.
Ja, aber ganz kurz, bevor Kona was sagt, als Leg Press ultra geil.
Okay.
Also ich habe die jetzt seit wie viel? 2 Wochen als Leg Press drin? Mega. Da funktioniert die richtig gut.
Ja. Bell Squats, auch schwer da gute zu finden. Falk hat ja gerade die Rogue Rhino erwähnt. Prinzipiell eine geile Bell Squat, aber da empfehle ich auch immer jedem ein Reverse Band zu nutzen. Relativ starkes auch, so ein grünes, schweres, weil sonst hast du bei der Bell Squat das Problem, dass die eigentlich nur von unten sackschwer ist und nach oben hin leicht und du eigentlich unten nur über die Arme aufstehst, weil du dich da so ein bisschen aus diesem Todpunkt rausziehen musst, gezwungenermaßen. Und dann da, wo du die Quads wirklich einsetzen willst, da ist es dann sinnlos leicht. Also da ein Reverse-Band sich dran zu schnallen, auf jeden Fall wirklich für, ich glaube, ich habe das jedem, der jemals an der Rogue Rhino war, gesagt, bitte mach gleich mit Reverse-Band. Und die haben auch alle gesagt, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, fühlt sich besser an.
Aber das kann ich nicht verstehen, weil dann bringen die ja echt Geräte raus, die nicht funktionieren oder die nicht fertig sind. Weil klar, du musst mal überlegen, wie teuer so ein Gerät ist. Und dann kannst du argumentieren, ja, Herstellungskosten, Dings. Ja, aber letztendlich muss doch das da gegeben sein, wofür die gemacht worden ist. So, wenn du da nur Equipmentkosten und Bauaufwand reinrechnest und dann funktioniert das Ding aber nicht, und das kann man ja schon dann davon reden, die hat eine Aufgabe, ne? Dass du halt dich hoch und runter drückst.
Ja.
Und wenn das sich halt komplett scheiße hat, dann denke ich mir so, ja, wie ein Auto bauen und dann, ja gut, die Türen schließen nicht richtig und du musst eigentlich anschieben, damit es angeht. Aber mit so ein paar Tricks kriegst du es zum Laufen. Und dann denke ich mir so, ja, dann kannst du aber nicht für...
Das ist genau das.
Was soll das dann? Das ist
so wie in einer WG wohnen, wo du dann, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Zaubertricks machen musst, damit der Kaffeemaschine funktioniert. Aber...
Dreimal gegen Fernseher.
Ja, genau. Nee, du musst hier...
du musst, und dann nach Süden musst, drehen, die Antenne. Ja,
du musst hier aber noch so ein Stück Pappe drunter schieben.
Ultra geil.
aber ja, ich...
Ja, und das sind halt 10.000 Euro mitunter für so eine Maschine, die,
ey,
jetzt
heißt, ohne, ne?
Also die jetzt, die wir genannt haben, mitunter nicht, aber...
Ich verstehe auf jeden Fall deine Kritik und ich würde vielleicht auch mal aufrufen, vielleicht hat ja irgendjemand richtig Ahnung davon, wie Maschinen konzipiert werden und so. Aber ich denke mir halt bei so Sachen wie bei der Rogue Rhino oder vielleicht auch bei ein, zwei anderen, also warum brauche ich denn überhaupt eine kabelgeführte Belt Squat, wenn ich eine, also ATX oder eine Pitchhark haben kann, die eigentlich alles das macht, was sie machen soll und auch viel besser funktioniert und nicht so viel Platz wegnimmt. Also wenn ich mir die SQMice angucke, die ist, das sind locker 3-4 Quadratmeter, die einfach, mehr wahrscheinlich, die da einfach weg sind, dafür, dass du da halt irgendwie als Einzelperson eine Beuge machst und extrem viel Platz aufwendest dafür. Und das sehe ich irgendwie nicht so richtig ein. Und bei einer anderen Methode, und es gibt ja auch die von den Home Gym Builders, die heißen jetzt, glaube ich, anders, aber ihr wisst schon, wen ich meine, wo du dieses Attachment einfach an deinen Cage machen kannst. Also, und das funktioniert safe besser als die kabelgeführten und nimmt ja quasi gar keinen Platz weg.
Das ist ja, glaube ich, das Schlimme, wenn du halt so eine Lösung, wo du einfach einen Hebelarm ranbastelst und das mit Platten belädst, wenn das sich besser anfühlt als deine 5.000 Euro Bell Squat, die halt 5-mal so viel Platz wegnimmt, dann hast du halt echt was falsch gemacht als Hersteller. Aber da ist halt auch immer die große Frage. Ich glaube, viele, und das hat ja bei SQMice zumindest genauso angefangen, die haben sich das Ding irgendwo bauen lassen und das war ein Versandhaus, wenn du es so siehst. Da gab es doch keinen, der das ernsthaft getestet hat. Kannst du mir nicht erzählen. Dann haben die so ein paar Leute, Damien hat da mal den Feedback gegeben und dann haben die auch angefangen, vor Ort Sachen herzustellen. So Hamburg Competition mal wurde dann mal in Hamburg gemacht. Aber da merkst du halt, da wurde nie das Equipment getestet. Und wenn du jetzt halt so Equipment-Hersteller hast wie Panata, ich glaube, das war bei denen, das ist ja so eine italienische Firma, die haben halt ein Gym, die haben einen Schmied und die bauen ihre Geräte mit diesem Gym zusammen. Und dann gehen die da hin, modifizieren das und haben halt ganz viele Prototypen da, holen sich Feedback ein und passen die immer weiter an, bis die Leute sagen, ah, das könnte man da machen, das wäre geil. Ja. Oder Atlantis, glaube ich, war auch so eine Firma. Ich weiß gar nicht, vielleicht war das sogar Atlantis. Aber ja, so machst du halt eine Equipment-Firma und ne, du willst dir halt für 10.000 Euro deine Dings verschachern, dann mach halt auch deinen Job und mach nicht irgendwas, was aussieht wie eine Maschine.
Ja, also wer sich natürlich überlegt, eine Pitchark zu kaufen, die ist aktuell auch für schlappe $4.540 zuzüglich Versand zu bekommen.
Und dann nochmal das Problem bei der Ding, 4.500 Euro für die Plates, die du dafür beladen musst, weil ich glaube, das ist das Problem bei der Pitchark.
Ja, da muss ich Maxi leider recht geben. Also ich hab bei der Pitchhack immer so zwischen so 300 bis 350 Kilo und die musst du natürlich erstmal finden. Das ist wirklich so eine Sache. True. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Belt Squad. Und ich glaube generell, wen das wirklich interessiert, so diese ganze Sache zu Gerätekunden und alles, dem kann ich das wirklich mal, das Fleisch- und Maschine-Buch sehr empfehlen, weil da geht es nämlich nicht nur um Maschinenkunde, sondern eben auch so ein bisschen um funktionelle Anatomie und um Biomechanik und das ganze Zusammenspiel aus Gerätetechnik und der Biomechanik. Und ich glaube, das ist auch für so ein tieferes Verständnis eben immer eine ganz coole Sache, da auch so ein bisschen im Bilde zu sein, warum, was, wie funktioniert, warum man manchmal eben in einer verkürzten Position und in einer gedehnten Position hier und da stark und schwach ist. Also auf jeden Fall eine ganz coole Sache.
Auch wie man es vielleicht modifizieren kann, dass es besser wird, ne? Was wir ja gerade besprochen haben.
Genau, genau. Also das ist auch wirklich, was Maxi schon gesagt hat, natürlich scheiße, wenn du immer 3 Bänder und noch 5 Scheiben benutzen musst und hier und da noch einen anderen Gürtel brauchst, dass irgendwie die Maschine funktioniert. Aber gut, besser als wenn sie scheiße funktioniert. Ist dann immerhin was.
Und wenn es bei euch auch gut funktionieren soll, dann schreibt uns einfach mal eine saftige DM auf Instagram @maxi_producer, @kona_dh und @falk.incredible für Coaching. Ihr könnt in unserem Linktree auch das Inquiry Formula auswählen und euch da eintragen, dann kommt ihr auch bei uns an. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir für heute und freuen uns auf nächste Woche zu einer neuen Folge The Elite mit Marcellus Williams. Vergesst nicht, uns Fragen zu schicken, wenn ihr welche habt. Und dann bis nächste Woche.
Tschüss!